Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bogenhofens, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu unserer Sabbatschulrunde. Ihr kennt uns schon sehr gut. Ich will trotzdem die Teilnehmer noch einmal vorstellen. Carmen und Christopher zu meiner Linken, Martin zu meiner Rechten und ich bin der Hannes. Lasst uns gemeinsam beten und dann steigen wir in unser Thema ein. Lieber Herr Jesus, wir wollen dieses Vierteljahr noch einmal über dich ganz intensiv nachdenken. Und dafür wollen wir dir danken. Herr Jesus, wir wollen dich noch besser kennenlernen und wir wollen dich auch bitten, dass du unseren Glauben zu dir noch verstärkst und intensivierst. Ich bitte dich, dass auch unser Gespräch hier dazu dient. Schenk uns deinen Segen und dafür möchte ich dir danken. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Wir haben 4 Evangelien. Und trotzdem sind die nicht alle gleich. Inwiefern ist das Johannesevangelium doch ein bisschen anders als die ersten 3 Evangelien? Was fällt euch da so ein? Was macht dieses Evangelium speziell?
Also es gibt einige Einzelbegegnungen zwischen Jesus und Personen. Mhm. Das ist schon mal sehr speziell.
Mhm. Man hat so den Eindruck, dass Johannes so der zweiten, dritten Generation von Christen, die Jesus nicht mehr persönlich kennengelernt haben. Die kennen ihn dann eigentlich aus dem Matthäus-Markus-Lukas-Evangelium. Die kennen ihn so vielleicht von Berichten. Da hat er irgendwie den Eindruck wohl gehabt, er möchte nochmal ein ganz besonderes Licht auf Jesus werfen. So. Mhm. Ein spätes Evangelium, um nochmal ja, Jesus besonders in den Mittelpunkt zu rücken.
Viele gehen davon aus, dass die anderen 3 Evangelien schon bekannt waren und er sozusagen ergänzt Geschichten, die die anderen eben noch nicht haben. Ja. Was sind für euch so Highlights aus dem Johannesevangelium? Dinge, die euch speziell an das Johannesevangelium erinnern, die vielleicht speziell nur bei ihm zu finden sind?
Johannes 8, Überhirn.
Das ist eine spannende Geschichte, ja.
Also ich finde sehr viel darin spannend. Ja. Also Johannes 14 bis 17, diese ganze Abschiedsveranstaltung von Jesus, ja, und dass da das Abendmahl fehlt, was bei den anderen immer dabei ist, was ganz Wichtiges lässt er aus und dafür betont er andere Sachen.
Auch die ganzen frühen Geschichten, ja, die aus, bevor er nach Galiläa dann geht, ja, Johannes 3, 4, wo man auch den Eindruck hat, dass Johannes noch so ein bisschen so die frühe Geschichte von Jesus ein bisschen mehr ausbreitet noch. Das ist auch Wertvolles für uns.
Die 7 Wunderzeichen, die es im Evangelium gibt, die ganz speziell so angeordnet sind, gefällt mir auch.
Diesen Ich Bin, also dieses einfach Jesus in seinen verschiedenen Facetten, die sich dann auch in den Gleichnissen widerspiegelt, einfach so greifbar macht.
Und dieser besonders bekannte Text, also hat Gott die Welt geliebt, der findet sich halt auch in unserem Evangelium.
Oder wie es anfängt, Hannes.
Ne? Ja, das ist auch besonders.
Das ist ganz speziell.
Gut, ich gehe davon aus, dass manches von dem dann in den nächsten Wochen schon noch auf uns zukommen wird, zum Glück. Für heute, da geht es um diese Zeichen und den Glauben. Und ich möchte euch bitten, mit mir Johannes Kapitel 20 aufzuschlagen. Und das ist so der Schlussbereich schon im Johannesevangelium. Und lesen wir da die Verse 30 und 31. Liebe Carmen, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen. Johannes 20, die Verse 30 und 31.
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
Meine Frage ist jetzt, wie hängen diese Zeichen und Wunder, das ist offensichtlich das Gleiche, wie hängen diese Zeichen und der Glaube, von dem Johannes auch sehr viel zu reden hat, wie hängen die zusammen?
Naja, da steht, damit ihr glaubt, sind die Zeichen da. Mhm. Ist ein bisschen befremdlich für uns vielleicht.
Ja, für mich ist halt die Frage hier, ob Zeichen hier nur sich auf Wunder beschränkt. Mhm. Denn ganz am Ende sagt er nochmal was ganz Ähnliches. Sagt, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Mhm. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Da habe ich den Eindruck, dass hier mit den Zeichen nicht nur einzelne Wunder gemeint sind, sondern ein bisschen auch all das, was Jesus getan hat. Wenn heute jetzt nicht über Johannes 4, die Frau am Samariterbrunnen sprechen, am Jakobsbrunnen. Aber das ist ja auch etwas, was Jesus getan hat, was auch dazu führt, dass wir glauben sollen. Also ich glaube, dass Johannes hier so ein bisschen auch genereller begründet, warum er auswählt, was er ausgewählt hat. Mhm. Ja, er sagt, man hätte noch viel mehr erzählen können.
Also er weiß, es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen, ja, aber der Platz reicht nicht mehr. Ja.
Christopher, du hast vorher was gesagt. Er hat an die zweite Generation geschrieben oder an die nachfolgende Generation. Und da fällt mir auf im Vers 31, dass er sagt, diese aber sind geschrieben. Also es geht nicht um alle Zeichen, die er gemacht hat, sondern es geht um diese aufgeschriebenen Zeichen. Mhm. Und die haben etwas ganz Besonderes. Zum einen zeigen sie eben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Mhm. Und wenn man dann jetzt die als Wunder anschaut, dann sieht man auch, dass da Jesus eigentlich immer genau durch sein Wort heilt und nie durch Anfassen, Berühren oder so etwas. Was ja für die zweite Generation wichtig ist, weil sie Jesus nicht mehr haben vor sich. Ja. Mhm. Und sie wissen, sie können glauben allein durch das Wort.
Guter Punkt. Johannes ist wahrscheinlich einer der letzten lebenden Zeugen, die Jesus noch, diesen irdischen Jesus gesehen haben. Und er hat ganz, ganz Wichtiges zu berichten.
Und das ist auch in den Gleichnissen ganz oft zum Schluss, und sie glaubten, sie haben gesehen und sie glaubten oder sie priesen Gott. Mhm. Also es bewirkt was. Mhm.
Ich schlage vor, schauen wir uns gleich die erste Geschichte, dieses erste Zeichen an. Gehen wir zu Johannes Kapitel 2. Wir kennen die Geschichte recht gut. Es geht hier um die Hochzeit zu Kana. Und ja, fassen wir ganz kurz zusammen, ohne den Text zu lesen. Was steht denn in dieser Geschichte drinnen? Was sind so die wesentlichen Elemente in dieser Geschichte?
Es dürfte eine ausgelassene Feier gewesen sein.
Ja, Hochzeit ist schön.
Der Wein ausgegangen und sie kommen, die Mutter Jesu kommt zu ihm und bittet ihn quasi oder weist ihn darauf hin, da fehlt was und er möge doch da ein Wunder tun oder er möchte da Abhilfe schaffen.
Er hat ja noch nie ein Wunder getan. Ja. Also es ist interessant, dass sie offensichtlich damit spekuliert, dass Jesus in der Lage ist, die Situation zu retten.
Ja, wir sind ja chronologisch ziemlich ganz am Anfang. Ja. Also der dritte Tag, das bezieht sich offensichtlich auf so ein bisschen, was davor gewesen ist. Da, es kommen so die ersten Jünger zu Jesus. Ja. Er verlässt gerade wieder die Gegend vom Jordan, wo er dort seine allerersten Jünger bekommen hat, also die ihm nachgefolgt sind. Und das ist somit das allererste, was sie jetzt auch mit ihm so in einem öffentlichen oder also halb öffentlichen Raum dann erleben. Also wir sind so ganz, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Wird dann auch betont, das ist das allererste Zeichen.
Es geht ja da auch um diesen Wein, der zu Ende geht. Ich will da ganz kurz dieses Thema streifen. Ja. Was spricht denn da tatsächlich für Alkohol in dieser Geschichte? Ich frage jetzt einmal sozusagen provokant. Gar nichts.
Weil der Wein steht. Ja, heutzutage also Leute unter Wein natürlich Alkohol verstehen.
Und vielleicht, weil untertrunken meistens die Leute dann dieses Wort meistens auch im Griechischen dann verwendet wird, betrunkene Leute. Ja.
Bei mir steht sogar betrunken.
Ja, betrunken, also die Übersetzung. Satt getrunken, das könnte man diskutieren. Ja. Aber es gibt also tatsächlich keine Hinweise, dass man sagen könnte, das könnte wirklich Alkohol gewesen sein. Ich persönlich glaube natürlich, dass das Traubensaft war. Was spricht denn für Traubensaft? Fragen wir umgekehrt.
Na, erstmal ist das Wort Methyotrunken halt eben nicht zwangsläufig betrunken. Ja, es gibt immer wieder auch im klassischen Griechischen Beispiele, wo sozusagen etwas, was so getränkt ist mit Wasser zum Beispiel oder Fett, das ist dann halt auch so trunken. Ja, in der Septuaginta gibt es ein Beispiel, dass die Erde wird getränkt mit Wasser. Ja, die ist auch nicht betrunken, da ist einfach nur viel Wasser drin. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt, den man bedenken sollte, dass man hier von dem Wort sich nicht so sehr verleiten lässt. Oder von dem, was wir im Deutschen oft darunter verstehen.
Man könnte also auch mit satt getrunken legitimerweise übersetzen. Ne?
Also das hängt wohl davon ab, was man trinkt. Ne?
Ja, ja
genau. Einfach viel trinken und die Frage ist, was es ist. Also für mich ist das stärkste Hinweis der, dass ich in diesem ersten Zeichen, Vers 11, dass Jesus hier seine Herrlichkeit offenbart. Und das ist für mich im johannesischen Vokabular immer verbunden mit dem Kreuz. Mhm. Und das beginnt ja auch mit den drei Tagen. Das kommt ja im Johannesevangelium dann nochmal in den Versen 19 vor und ich glaube 20. Da geht es auch um die drei Tage, wird sein Tempel abgerissen, drei Tage. Also es gibt da etliche Hinweise darauf, dass das was mit dem Kreuz Christi schon zu tun hat. Und dass das Wasser, das da jetzt rot wird, ja, dass das eben bedeutet, es ist sein Blut, das reinigt und eben nicht mehr das jüdische Reinigungswasser, das die Leute reinigt. Und wenn ich das nehme, dann ist es schwer vorstellbar, dass das alkoholisierter Wein ist, sondern das dürfte eher so sein wie das ungesäuerte Brot beim Passa, der unvergorene Wein bei Passa. Das ist der Hinweis, wir haben es hier mit Traubensaft zu tun.
Im Vers 6 steht ja, das sind Krüge, die zwei oder drei Maß fassen.
Das ist eine Menge.
Ich habe da eine Fußnote, da steht also drinnen, das sind circa 600 Liter. Wenn wir jetzt uns vorstellen, das sind vielleicht viele Leute anwesend, 200 Leute, und jeder bekommt 3 Liter Alkohol, dann liegen die letzten unter dem Tisch. Und das kann ich mir schlicht und einfach nur relativ schlecht vorstellen.
Ja. Ich kenne das Argument, aber ich halte es nicht für ganz so gut, weil die Leute ja nicht an einem Tag in 3 Stunden diese 3 Liter trinken, sondern sie sind ja da mehrere Tage. Ich weiß nicht, wann ist es ausgegangen. Ja. Also wenn es relativ früh mal ausgeht und sie haben noch 4 Tage, dann ist jetzt 3 Liter.
Die 3 Tage könnten sein, 3. Tag in dieser 7-tägigen Hochzeitsfeier, aber wissen wir nicht genau.
Ja. Ich glaube auch nicht.
Es könnte ja auch die Rückreise vom Jordan sein, 3 Tage. Es bleibt irgendwo ein bisschen unklar.
Ich glaube auch nicht, dass Jesus gegen seine Gesundheitsbotschaft arbeitet.
Ja, das macht keinen Sinn. Ja. Und wir müssen wissen, in der Antike, auch im Judentum, waren verschiedene Methoden bekannt, um eben Traubensaft haltbar zu machen. Und das ist wichtig. Die wussten, wie das geht. Ja. Und darum denke ich, dass das tatsächlich auch Traubensaft war. Schauen wir zum entscheidenden Vers 11. Lieber Christopher, würdest du uns den vorlesen?
Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn.
Okay, erstes Zeichen, erstes Wunder und seine Jünger glaubten an ihn. Welche Rolle spielt jetzt dieses Wunder für den Glauben der Jünger? Ich meine, der Text führt das nicht näher aus, aber wir wollen das so ein bisschen durchleuchten jetzt, was hier passiert ist.
Ich meine, mir fällt das ja auf, dass er sagt und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Johannes sagt da gleich am Anfang, wir sahen seine Herrlichkeit.
Ja.
Johannes 1, Vers 14. Voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, die haben hier mehr gesehen als nur, hey, die Becher sind wieder voll. Ja, super, lass uns weiter feiern. Die haben irgendwas von Gnade und Wahrheit erkannt. Ja, vielleicht noch nicht in dem vollen Umfang, wie es Johannes jetzt am Ende bei der Abfassung sieht. Ja, das fängt an, wie so, vielleicht wie so ein Lichtstrahl am Morgen, ja, das wird so hell in ihrem Kopf. Aber ich glaube, das geht da los, dass sie das sehen.
Ich glaube auch, dass es einfach so eine Handreichung von Jesus ist. Er hat sie berufen, das war ja zum Teil sehr spontan. Und jetzt vielleicht, also wenn ich mir denke, ich mache eine spontane Entscheidung oder so halb spontan und dann fange ich an, drüber nachzudenken und vielleicht ist man da so ein bisschen auch im Zwiespalt, war das jetzt richtig, habe ich mich wirklich richtig entschieden und das war so nochmal so eine wohlwollende Decke drauf, so quasi mit, ja.
Eine Bestätigung, ja, genau, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Ja. Könnte sein, ja.
Vielleicht bitte. Ist auch interessant, sie haben ja schon in Kapitel 1 einige, also schon krasse Aussagen gemacht. Sie haben gesagt, wir haben den Messias gefunden. Ja, der Nathanael sagt, du bist der König Israels. Und das war ja noch, ohne dass irgendein Wunder geschehen ist. Das heißt, allein aufgrund dessen, was Jesus so gesagt hat, wie er gewesen ist, haben die schon angefangen, diesen Glauben zu haben. Und jetzt kommt so ein Zeichen und bestätigt das. Das ist auch ganz wichtig. Das ist eher eine Bestätigung als ein Initialereignis sozusagen.
Jesus sagt da im Kapitel 1 schon so prophetisch, ich sah dich da schon unter dem Feigenbaum und so. Und das kommt dann in einer späteren Lektion noch einmal genauer. Also sie haben schon Hinweise, dass Jesus mehr als nur ein normaler Mensch ist. Sie sind gläubige Juden, ja, sie sind bei Johannes dem Täufer gewesen und jetzt folgen sie Jesus nach. Und sie sind so in ihrem Wachstumsprozess zu einem noch reiferen Glauben. So deute ich eigentlich diesen Vers.
Ich glaube, das geht ja uns auch so. Ja. Also wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, er muss jetzt nicht da sein, aber trotzdem bestärkt uns das im Glauben.
Und ich glaube, diese Geschichte zeigt ja auch interessanterweise, wie Jesus ist. Er ist halt nicht einfach nur der König, der Armeen befehligen wird und irgendwie Gesetze ergeben wird, sondern er kümmert sich um das Hochzeitsfest. Ja, der ist sozial, der, wenn ich das bei Ellen White lese, er tut sich dann sogar zurückziehen, nachdem er es getan hat. Ja, und will jetzt nicht irgendwie selbst da große Aufmerksamkeit, wie das auch in Johannes 1 ganz deutlich wird, ja, will er gar nicht auf sich selbst hinweisen so sehr, sondern er gibt dann den Jüngern die Gelegenheit, jetzt ein bisschen zu erzählen. Das muss sie beeindruckt haben, wie er so sich gesellschaftlich verhalten hat.
Also er ist nicht so wie Johannes der Täufer zurückgezogen in der Einöde, sondern Jesus mischt sich unter das Volk. Und bei einer Hochzeit auch damals im Judentum ist es auch lustig zugegangen. Man hat getanzt, gesungen und gegessen und so weiter. Ja. Also ich stelle mir da Jesus tatsächlich sehr, so wie du es gesagt hast, sozial vor. Jemand, der den Menschen sehr nahe ist. Okay, halten wir also fest bei dieser Geschichte. Der Vers steht zwar hier, seine Jünger glaubten an ihn, aber das war nicht der Beginn ihres Glaubens. Sie haben schon vorher an ihn geglaubt, aber der Glaube wird, so würde ich es jetzt formulieren, bestärkt und vielleicht intensiver und sie sind noch enger an Jesus dran. Und so wie du es gesagt hast, nicht, er gibt ihnen auch die Chance, jetzt über ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse was zu sagen. Er spielt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern lässt ihnen die Chance, so ein bisschen zu reden. Gut, schauen wir zur nächsten Geschichte. Kapitel 4. Und da schlage ich jetzt tatsächlich vor, dass wir da ein paar Verse lesen. Es geht da um eine Heilungsgeschichte, die wir nur hier im Johannesevangelium finden. Kapitel 4, lesen wir die Verse 46 bis zum Schluss, zum Vers 54. Martin, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Aber lesen wir diese Geschichte mit dem im Hinterkopf diese andere Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Ja? Irgendwie schließt diese Geschichte an die erste Geschichte sozusagen an. Behalten wir das also immer im Hinterkopf, wenn wir da diese Verse lesen.
Gleich so los. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging zu ihm hin und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde, da verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam.
Okay, was fällt euch so auf? Welche Verbindungen gibt es zwischen dem ersten Zeichen, Hochzeit zu Kana, und hier diesem zweiten Zeichen dieser Wunderheilung?
Ja, offensichtlich ist es wieder ein Kana.
Ja, ja, Kana spielt hier offensichtlich eine Rolle.
Also ich meine, wenn man sich das chronologisch anschaut, ist ja schon interessant, es ist eine ganze Zeit vergangen. Ja, also man blättert die Seite um und denkt, okay, ist drei Tage später, aber das ist wohl, also das müssen mindestens 9 Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr dazwischen sein. Aber trotzdem, Johannes macht das ja ganz bewusst. Er sagt, das ist jetzt wieder an demselben Ort. Ja, das, also die Verbindung will er, dass wir sie sehen. Ja.
Es kommt wieder jemand auf ihn zu. Er macht das nicht von sich aus, sondern er wird gebeten.
Einmal die Bitte der Mutter, Maria, hier die Bitte des Beamten. Ja, also das ist wieder ein gleiches Schema.
Wir sind jetzt in Johannes 2 nicht so sehr drauf eingegangen, aber Jesus hat ja am Anfang auch die Bitte von Maria ja durchaus, also auch ein bisschen nicht zurückgewiesen, aber da gibt es auch so ein Element, wo er deutlich macht, ich werde jetzt nicht einfach nur sozusagen ein Wunder hier tun, damit ich jetzt zum Messias ausgerufen werde. Ja, da gibt es auch. Und hier sehen wir auch sozusagen, dass er den bittenden Vater so ein bisschen führen möchte. Von dem, na, vielleicht kann er mir helfen, wenn er stark genug ist, zu einem Glauben, der wirklich auf dem Wort basiert.
Und in beiden Fällen braucht es den Glauben, dieses Vertrauen, dass was passieren wird. Es ist nicht gleich offensichtlich.
Also ein Wunder passiert Und im Zusammenhang erwähnt Johannes auch den Glauben, der da ist oder eben gestärkt wird, sagen wir mal so.
Ja, das ist theologisch ja auch wichtig. Ne? Ja. Die Frage ist immer, wird ein Zeichen zu Wunder zum Glauben führen? Mhm. Wir haben ja am Anfang Johannes 20 gelesen. Und das wird immer ein bisschen so ausgespielt. Also wenn Jesus da sagt, ihr müsst Zeichen und Wunder sehen, so glaubt ihr nicht, ist das vielleicht eine Prüfungsfrage. Ja, und der sagt ja eigentlich nur, ich glaube deinem Wort, das genügt mir. Ja, du musst eigentlich gar nicht herunterkommen. Obwohl er am Anfang gesagt hat, komm herab. Ja. Nachher sagt er, gut, wenn du sagst, dann passt das.
Reicht
das? Das ist echter Glaube.
Ich meine, kann man stellvertretend für wem anderen glauben? Also der Sohn ist ja eigentlich krank oder todkrank, wie es da in der Bibel steht. Kann der Vater sozusagen durch seinen Glauben stellvertretend für den Sohn etwas bewirken, nicht, dass der am Leben bleibt oder Jesus das Wunder tut?
Das ist eine interessante Frage, weil wir haben ja mehrere Geschichten, wo hochstehende Persönlichkeiten aus Kapernaum für ihren Glauben gelobt werden, weil sie für jemand anders bitten. Also du hast den königlichen Beamten, der bittet für seinen Sohn. Dann hast du den Jairus, den Synagogenvorsteher, der bittet für seine Tochter. Und dann hast du den römischen Hauptmann, der bittet für seinen Knecht.
Wir haben auch die Geschichte vom Gelähmten, der runtergelassen wird. Ja, genau. Der Glaube der Freunde wird dort erwähnt.
Genau. Ja. Aber das finde ich so interessant, weil das drei so hochstehende Persönlichkeiten sind. Und bei diesen drei Personen ist es so, einmal geht Jesus hin bei Jairus, einmal bleibt er in der Mitte stehen, weil er sagt, weil der Hauptmann sagt, brauchst nicht, ja, sprich nur ein Wort. Und hier geht er gar nicht. Und das finde ich sehr interessant, weil es das zeigt, dass Jesus 1000 Wege hat, von denen wir nichts wissen. Er kann so heilen und so heilen. Und der Glaube offenbart sich jeweils auch auf verschiedene Art und Weisen dann.
Also in der Lektion wird hier in der Anmerkung hier auch die Frage aufgeworfen, wie kann ich denn eigentlich unterscheiden, ob dieses Wunder jetzt Gott gewirkt ist oder von Satan gewirkt ist? Wir denken doch, dass Satan sehr wohl auch in der Lage ist, hier Wunder zu tun, Wunder zu wirken. Denkt man an Matthäus 24, diese falschen Propheten und falschen Messias, sie tun auch Zeichen und Wunder. Ja? Wie kann ich jetzt unterscheiden, was kommt von Gott oder eben von der bösen Seite? Wie hat der hohe Beamte
diese
gewusst?
Diese Geschichte ist ja relativ einfach. Ne? Er geht hin und fragt ihn.
Und dann
passiert das. Und auf dem Heimweg, er rennt nicht. Das ist jetzt das ist schon ein bisschen ein Weg von Kana bis Kapernaum, aber meistens geht's bergab.
Ne? Ja, ich habe nachgeschaut, es sind circa 25 Kilometer. Ja. Er hätte das eigentlich schon noch an dem Tag möglicherweise schaffen können. Eben weil Kana ein bisschen höher liegt und Segenezareth ist unten, also es geht mehr bergab als bergauf.
Wenn ich vielleicht kurz einhaken darf, das finde ich so spannend, weil, also wenn ich der Vater wäre, und ich meine, er hat ja nichts in der Hand außer dem Wort von Jesus. Also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich runtergelaufen, so schnell ich könnte.
Ich hätte wissen wollen.
Und wenn ich um 23 Uhr angekommen wäre, ist er gesund geworden.
Wenn du das gemacht hättest, wäre deine Geschichte nicht im Evangelium.
Ganz genau. Und das zeigt dir sozusagen, glaube ich, auch, also was diesen Glauben ausmacht. Dieses, egal, also ich vertraue jetzt darauf einfach. Und er übernachtet noch und geht am nächsten Morgen ganz entspannt dahin und weiß eigentlich schon, dass er geheilt ist, ohne das gesehen zu haben. Das finde ich allein aufgrund des Wortes.
Das ist wichtig. Es geht hier einfach um das Wort Jesu. Und Johannes vermittelt genau dieses Wort Jesus den Nächsten und für uns auch. Auf deine Frage, schwieriger ist natürlich dann, wenn heute Wunder im Namen Jesu geschehen und wir uns fragen, naja, ist das jetzt im Namen Jesu oder was ist da passiert? Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu entscheiden.
Also ein Wunder allein beweist ja noch nicht, wer hinter dem Wunder steckt. Darum bin ich immer skeptisch, wenn jemand seinen Glauben zu sehr auf einem Wunder basieren lässt. Ja.
Bitte. Also ich denke, wir haben natürlich jetzt die Zeichen, die zum Glauben führen sollen, aber Johannes macht ja auch in diesen Kapiteln so einen roten Faden, wo er eigentlich zeigen möchte, der Glaube der meisten Menschen damals, der basierte auf Wundern, auf Zeichen, das war nicht genug. Ja, Johannes 2, alle glauben an Jesus beim Passa wegen der Zeichen. Nikodemus kommt und sagt, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Wer kann diese Zeichen tun? Und Jesus will den Nikodemus weiterführen. Er hat gesagt, das reicht nicht. Und dann kommt Johannes 4. Dann kommen die Samariter und die glauben ohne Zeichen und Wunder. Ja? Und dann kommt er nach Galiläa und da kommt dieser Mann und er sagt, ich weiß, du bist dir nicht ganz sicher, ob ich der Messias bin. Du willst erst ein Zeichen sehen. Das heißt, obwohl es natürlich um die Zeichen geht, scheint eigentlich die Agenda von Jesus zu sein, so ein bisschen wegzukommen von diesem Zeichenglauben hin zum Wort. Ja, die Samariter haben den nicht nötig gehabt, den Zeichenglauben.
Also ein königlicher Beamter, der ist ja hochstehend und wichtig. Wenn der zu Jesus kommt, sage ich, das muss schon ein Beweis dafür sein, dass zumindest ein bisschen an Glauben da ist. Ellen White sagt, ein gewisses Maß an Glauben hat er sehr wohl mitgebracht. Was mich erstaunt ist, dass er dann nicht nach Hause läuft und sich Zeit lässt und irgendwo unterwegs offensichtlich übernachtet und am nächsten Tag erst erfährt, was passiert ist. Und dann gibt es ja auch noch da diesen Schlussgedanken. Nicht nur er, sondern sein ganzes Haus in Vers 53 glaubt an Jesus. Irgendwie scheint hier der Glaube in dieser Stadt Kapernaum vorbereitet zu werden. Jesus hat ja dort dann seinen Wohnsitz unter Anführungszeichen, das steht im Matthäus-Evangelium. Jesus wird das zu einer ganz wichtigen Stadt machen, von der geht vieles aus, was da in Galiläa passiert. Aber jetzt sind wir noch gar nicht so weit, wie es scheint. Ja.
Und das Haus glaubt ja wahrscheinlich, weil der Vater erzählt von Jesus.
Sie sehen auch den Sohn.
Ja. Die Knechte wissen ja nicht, warum der gesund geworden ist. Ja. Sie gehen ja nur hin und sagen das. Und der Vater fragt dann, wann war es? Und dann sagt er, okay, das war genau zu Jesu Zeiten. Das heißt, dieser königliche Beamte hier ist auch so etwas wie ein Jünger später. Er hört und glaubt aufgrund des Wortes und er vermittelt genau das. Und andere Leute können erneut glauben. Nur aufgrund seines Wortes über Jesus.
Das ist genau unsere Situation als Leser, egal damals am Ende des ersten Jahrhunderts oder eben 2000 Jahre später.
Vielleicht lohnt es sich auch ganz kurz noch darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Wort, aufgrund dessen er glaubt. Er sagt ja, komm herab, nicht wahr, ehe mein Kind, ja, wenn mein Kindlein stirbt. Und Jesus sagt jetzt nicht, er wird gesund werden. Er sagt, dein Sohn lebt. Und das ist wie so ein Schlüsselsatz, der kommt jetzt mehrmals, ja, dein Sohn lebt. Es gibt noch eine Geschichte im Alten Testament, wo es auch heißt, dein Sohn lebt. Das ist Elia. Ja? Und da war der schon tot. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr der königliche Beamte das jetzt vielleicht vor Augen gehabt hat, aber Jesus wird das vielleicht schon im Hinterkopf gehabt haben. Als ob das so ein bisschen mitschwingt, auch wenn er sterben sollte. Ich habe die Kraft, ihn auch wieder aufzuwecken. Ja? Also ich hab die Macht des Wortes. Und deswegen hat er so, glaube ich, so eine innere Ruhe. Ja? Jesus hat das unter Kontrolle.
Ich meine, das Verb Leben bei Johannes ist ja auch ganz speziell. Meistens spricht er vom ewigen Leben. Hier verwendet er es ausnahmsweise für jemanden, der nicht stirbt. Ja? Also immer wenn das Wort Leben bei Johannes auftaucht, nicht nur hier im Evangelium, sondern auch später dann in den Briefen und so weiter, dann hat es irgendwie eine spezielle Konnotation. Es ist also ein ganz entscheidendes Wort auch für Johannes. Okay, schauen wir zum dritten Zeichen. Gehen wir zu Kapitel 5. Lesen wir vielleicht hier die Verse 5 bis 9. Die Heilung da am Teich Bethesda. Darf ich dich noch einmal bitten, Carmen?
Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor ihn hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat.
Sein letzter entscheidender Satz, um den geht es dann später. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist Jesus genau auf diesen Mann gekommen? Da liegen doch sicher viele Kranke und da gab es eben diese ja so legendenhafte Überlegung, wenn sich das Wasser bewegt und der Engel da und dann wird man gesund. Ne? An das klammert sich er und sicher auch viele andere und hoffen gesund zu werden. Warum gerade dieser Mann? Ja.
Man könnte auch noch fragen, warum gerade jetzt?
Ja.
Man könnte sagen, okay, der liegt jetzt 38 Jahre da, ein Tag macht jetzt, könnte man ja vielleicht so menschlich denken, aber und Jesus wusste ja auch, das ist das Wunder, was ihm für lange Zeit den Weg versperren wird. Noch anderthalb Jahre später wird ihm immer das eine vorgeworfen, diese Heilung hier.
Auf meine Frage habe ich zum Glück bei Ellen White eine Antwort gefunden. Sie sagt, er war der am ärgsten Betroffene, von der Krankheit Betroffene. Da steht jetzt das Wort Glaube nicht so ausdrücklich drinnen. Was zeigt uns, dass dieser Gelähmte sehr wohl zumindest ein bisschen Glauben mitgebracht hat?
Naja, die Tatsache, dass er aufgestanden ist.
Jesus sagt, steh auf, und wenn das zu mir jemand sagt, wenn ich 38 Jahre gelegen bin, dann sage ich, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das geht ja gar nicht. Ja.
Das ist großer Glaube.
Also ich sage, das ist erstaunlich, dass der das versucht, wenigstens versucht. Ja. Also muss sagen, Hut ab. Wer weiß, ob wir das wagen würden, wenn jemand zu uns kommt und sagt, du etwas, was du noch nie gemacht hast oder 38 Jahre lang nicht gemacht hast, würden wir es überhaupt versuchen. Ja.
Er wird ja auch sogleich gesund in Vers 9. Ja? Ich weiß ja nicht, also ich glaube, ich spüre schon am Körper, wenn etwas vorher nicht gut war und nachher jetzt? Ist es gut. Also irgendwie muss der verspürt haben auch, da ist was passiert. Also von Jesus ging eine Kraft aus, wieder durch sein Wort. Nicht durch, er hat ihm nicht aufgeholfen oder so gestützt.
Ja, die interessante Frage ist, wurde der gesund und ist dann aufgestanden? Oder hat er dieses Wort gehört, hat den Versuch unternommen und ist...
Im Prozess sozusagen?
Quasi, also so habe ich es bisher immer so gelesen.
Wie steht es bei dir in Vers 9?
Und sogleich wurde der Mensch gesund.
Sogleich.
Ja, steh auf, nimm und her. Ja. Und geh umher. Und das heißt, sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf. Also,
ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast die Schlachter, da steht Liegematte, bei mir steht Bett. Ja? Also wir dürfen uns das sicher nicht so vorstellen, Bettgestell und Lattenrost und Matratze schon und klar, alles drumherum. Das war mehr so eine Isomatte, so stelle ich mir das vor, nach heutigen Ausdrucksweise. Ja? Du hast trotzdem eine spannende Frage gestellt. Warum wartet Jesus nicht einen Tag länger? Bei 38 Jahren wäre das ja kein Problem gewesen, ja. Es scheint, als ob hier Jesus tatsächlich ein bisschen provoziert, das absichtlich, ganz bewusst am Sabbat macht.
Ja, ich weiß nicht, soll man es provozieren nennen? Natürlich weiß er, dass es provokant ist.
Ich meine, er weiß, dass das Schwierigkeiten
bringen wird. Aber er möchte ja irgendwie auch die Theologie des Sabbats weiter.
Offensichtlich.
Das ist ja wahrscheinlich etwas vergraben worden. Und wenn Jesus Menschen heilt von sich aus, dann ist das immer am Sabbat, egal in welchem Evangelium. Mhm. Also Jesus betrachtet den Sabbattag offensichtlich als einen besonderen Heilungstag. Mhm. Und deswegen kann er nicht bis zum ersten Tag der Woche warten.
Das passt also perfekt zum Sabbat. Ja.
Außerdem besucht er die Kranken am Sabbat. Das ist ein gutes Vorbild für uns.
Ja, auch.
Ich habe den Gedanken auch gehabt, meine Güte, einen Tag.
Mehr oder weniger.
Ich muss ja nicht provozieren. Aber das setzt ja voraus, dass ich die Regel, die die Pharisäer aufstellen, auch für mich annehme. Und so wie der Martin sagt, es steht ja nirgends, dass du dass du nichts Gutes tun darfst am Sabbat. Aber man ist so geprägt, dass man, wenn du so liest, denkst du, ja, das war damals so und deswegen ist es so. Aber ja. Es ist ein Feiertag. Es ist Gutes zu tun, geheilt zu werden. Wann, wenn nicht am Sabbat? Ja.
Also ich fürchte, unser Wort provozieren ist da vielleicht gar nicht gut passend. Ja. Weil das hat immer so eine negative Konnotation. Ja. Jesus will etwas aufzeigen, eine Wahrheit aufzeigen. Da geht es also um was Positives, was Jesus bewirken will, einen Nachdenkprozess auslösen.
Ja, und ich stelle mir die Frage, also klar, natürlich, hat er vielleicht auch einfach theologischen Gedanken gehabt, aber vielleicht hat er auch einfach Mitleid mit diesem Menschen gehabt und sich überlegt dann, ich weiß, wenn ich ihm jetzt helfe, werde ich für die nächsten 1,5, 2 Jahre massive Probleme haben. Wenn ich ihm morgen helfe, geht es. Aber ich habe ihn so gern. Ich helfe ihm jetzt. Und ich finde, das sagt doch was über Jesus aus, der bereit ist, auch vielleicht Probleme, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um mir zu helfen. Also so einfach dieses mitmenschliche, freundliche, dieses, ich warte nicht, bis es für mich besser passt. Damit ich keine Schwierigkeiten habe. Und so den einen Tag kannst du ja noch leiden sozusagen. Ja? Und da kommt auch was über Jesu Charakter rüber. Er möchte nicht, dass ich noch einen Tag länger nutzlos leide. Auch wenn das für ihn bedeutet, große Schwierigkeiten.
Und Sabbat ist auch Theologie der Befreiung und der Erlösung. Ja. Im Johannesevangelium sind ja die Zeichen alle ein bisschen so tiefer, glaube ich auch. Du hast ja vorher gefragt, warum heilt er den? Ich habe noch andere Hypothese, die ich mal gelesen habe, der ich eigentlich was abgewinne. Die Israeliten waren 38 Jahre lang auf Wüstenwanderung. Und in Kapitel 2, beim ersten Zeichen, hat ja Jesus schon etwas jüdisch-israelitisches ersetzt durch seine Sache. Und hier hilft er dem, der praktisch, wenn ich das jetzt so sehe, wenn Israel wirklich in der Wüste ist und jetzt kommt der Messias, wenn man das so überträgt, genau dem hilft er, um zu zeigen, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Ne? Der Joshua ist da, Jeshua, Jesus ist da, der neue Jesus, er führt euch ins verheißene Land, er heilt den, der da genauso lang wie die Israeliten in der Wüste war, krank ist. Wer weiß, vielleicht hat das noch so einen kleinen Nebeneffekt und das passt auch zur Sabbattheologie.
Ja, die fünf Säulenhallen, das haben wir jetzt nicht gelesen. Die sagen auch manche Leute, das sind vielleicht die fünf Bücher Mose. Das würde zu diesem Gedanken durchaus passen.
Wir sind ja ohnehin, wenn ich das richtig sehe, in Johannes 5 ja auch beim Passa. Ja, das ist das Fest der Juden. Dann haben wir das Schaftor. Also wenn man das so dann liest und so mitdenkt, ist es ohnehin ja so ein bisschen aufgeladen, auch Erlösung, ja, Passa, Befreiung. Ja, ist ein interessantes Kapitel.
Also ich habe gerade gelesen in der September-Ausgabe von Adventisten heute auch einen Artikel über die Evangelien. Und da steht drinnen, wir müssen die Evangelien von Anfang an mit dieser Vision lesen, dass dann die Passionsgeschichte kommen wird. Und vieles deutet von Anfang an auf das Entscheidende, was noch kommen wird. Und wenn wir das hier machen, Hochzeit zu Kana, Wein, Abendmahlswein, Blut, ja, also da fängt es schon an und wir sehen hier, da kommen Dinge, die später in der Passionsgeschichte noch entscheidend sein werden. Der 38 Jahre lang Gelähmte, jetzt Gesunde, wird dann befragt und so weiter und versteht noch gar nicht, wer das getan hat. Ja. Also er ist einfach freudig und gibt einfach Zeugnis und sagt, ja, ich war krank und ich bin jetzt gesund. Jetzt schauen wir uns an, wie denn hier die anderen reagieren. Lesen wir den Vers 16. Christopher, darf ich dich wieder finden?
Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Ist doch interessant. Der Gelähmte wird gläubig an den Messias. Die Juden, so wie es da steht, vielleicht die Führer der Juden, ja, sehen das gleiche Wunder, sehen auch, was passiert ist und werden nicht gläubig. Was heißt das für die Wunder und den Glauben? Warum glauben die nicht, obwohl die Sache augenscheinlich ist? Ja?
Also der Johannes, der schreibt das Evangelium immer so, man kommt ja gar nicht drum herum, irgendwie Parallelen zu ziehen. Ja? In Johannes 4 hast du einen hoffnungslosen Fall, ja? Also die ist beziehungstechnisch durch. Und durch das Wort Jesus glaubt sie, wird geheilt. Geht in ihre Stadt, verkündigt das und die ganze Stadt von Samaritern glaubt an Jesus. Und jetzt hast du hier wieder einen hoffnungslosen Fall in Johannes 5. Jesus durch sein Wort heilt ihn. Er geht in seine Stadt Jerusalem, erzählt es überall rum und jetzt in seiner Stadt in Jerusalem glaubt keiner. Also versuchen die mir jetzt einen Prozess zu machen. Und ich glaube, dieser Kontrast auch zwischen den Samaritern, die ohne Zeichen trotzdem glauben und jetzt die Juden, die Obersten hier, die trotz des Zeichens doch nicht glauben, das macht ja wieder einen Punkt. Also es kommt ja später öfter, dass Jesus, also dass immer sagt, wir wollen noch ein Zeichen haben, wir wollen noch ein Zeichen haben. Ja. Und solche Geschichten zeigen auch große Zeichen, wenn sie nicht mit echtem Glauben verbunden sind, nützen gar nichts. Die interessieren sich ja gar nicht dafür. Als sie ihn treffen und er sagt, der mich gesund gemacht hat, der hat mir gesagt, da fragen sie nur, wer hat dir gesagt? Die fragen gar nicht, wer hat dich gesund gemacht? Sie interessieren sich nur dafür, wer hat dir dieses Gebot gegeben? Ja, und das zeigt mir, dass sie eigentlich gar nicht offen sind für das, was dieses Wunder ihnen eigentlich hätte zeigen können.
Wir haben jetzt unsere Zeit fast aufgebraucht. Das Kapitel wäre ja noch sehr spannend, in dem, wie es weitergeht. Es wird jetzt eine Rede Jesu geschildert. Offensichtlich steht er vor dem Hohen Rat und muss sich da verteidigen und verantworten. Sie trauen sich nicht, gegen ihn vorzugehen, weil das Volk auf seiner Seite steht. Und trotzdem sagt hier Jesus durchaus sehr spannende Dinge. Mhm. In der Lektion, da im Donnerstagabschnitt, da steht, dass Jesus da in dieser Rede vier Zeugen zu seiner Verteidigung aufruft. Johannes den Täufer, in den Versen 31 bis 35. Die Wunder, drittens dann Gott den Vater und viertens die Heilige Schrift. Warum sind diese Zeugen, das sind nicht nur Personen, ja, warum sind diese Zeugen so wichtig im damaligen biblischen Denken der Leute und in ihrem Verständnis? Warum brauchst du so Zeugen, die was beweisen sozusagen?
Du meinst jetzt diese Personen, die das Zeugnis Johannes, von Jesus geben?
Nein, warum beruft sich Jesus auf Zeugen? Ja, warum ist das überhaupt wichtig für die Leute? Ich meine, ich hätte gesagt, ich habe das untergesehen, das reicht mir. Ich brauche jetzt nicht noch zusätzliche Beweise, Zeugen, Argumente. Ja? Das hätte mir eigentlich gereicht. Und warum sind die Zeugen so wichtig?
Ja? Ja, erstens ist das in dieser Zeit historisch einfach wichtig. Also ein Zeuge war wichtiger als das Ereignis selbst fast, weil der Zeuge das miterlebt hat. Der konnte Dinge sagen, der konnte Empfindungen weitergeben, der kann seine Überzeugungen weitergeben. Und während wir heute vielleicht Zeugen hinterfragen, ist, glaube ich, im ersten Jahrhundert ein Zeuge eine verlässliche historische Quelle. Und ich denke wieder an die zweite Generation, die hat Zeugen, die braucht Zeugen und verlässt sich auf Zeugen. Deswegen ist es auch wichtig, dass er sie hier nennt, weil sie diesen Glauben an Jesus Christus und an seine Herrlichkeit weitergeben können an die Nächsten.
Es sind also ja eigentlich genau die Zeugen, auf die sich die Pharisäer berufen. Das sind ja die Fundamente, auf dem der Glaube beruht.
Ja. Im Alten Testament steht es schon, wenn eine Todesstrafe zum Beispiel ausgesprochen werden muss, es braucht zwei oder drei Zeugen. Jesus hat sogar vier Zeugen. Ja. Also er hat mehr als genug Zeugen, die seine Sache beweisen.
Ja, wie du schon sagst, es ist ja ein juristischer Rahmen hier. Er wird ja vor Gericht gestellt, es ist ein Prozess.
So ist es.
Und ich fand das interessant, dass er die Zeugen auch ein bisschen differenziert. Er sagt, Johannes, der Täufer ist zwar ein Zeuge, aber nur für euch. Also ich bräuchte den nicht. Das hat mir auch wieder gezeigt, unser Zeugnis ist zwar wichtig für Jesus, aber ich meine, wenn wir jetzt vom großen Kampf her denken, Gott ist angeklagt. Gottes Verteidigung ist nicht abhängig von unserem menschlichen Zeugnis. Das ist ein schöner Vers, um das zu zeigen. Sondern es ist das, was Gott tut und was er sagt, was an sich schon ausreicht. Mhm. Und jedes menschliche Zeugnis ist da noch zusätzlich da, um auch anderen Menschen so eine Brücke zu bauen.
Ich stelle mir noch so die Frage, was könnten wir heute tun, um Leuten, die diesen Glauben noch nicht haben, zu helfen, zum Glauben zu kommen. Wir können jetzt keine Wunder, keine Zeichen tun. Was sind Dinge, die wir tun könnten, um bei Leuten so eine Art Hilfestellung zu geben, dass sie zum Glauben finden? Lass mal die Frage offen. Wir können noch mehr drüber nachdenken. Christopher, du hast noch eine Antwort.
Ich glaube, Martin hatte auch eine.
Sorry, ja. Martin.
Weiß nicht, wie es von der Zeit her noch ist.
Schlecht, ja, wir müssen Schluss machen.
Also dann ganz kurz. Das Erste ist, ich muss mich mit der Person beschäftigen und überlegen, was sie braucht.
Ja.
Es gibt nicht ein 0815-Mittel. Und wenn jemand ein Zeugnis braucht, dann bin ich Zeuge.
Ja.
Na, braucht jemand etwas Faktenmäßiges, dann schaue ich mir an, kann ich ihm Fakten liefern.
Unterschiedliche Zugänge für unterschiedliche Leute. Ja.
Letztendlich geht es zurück auf das, was Johannes gemacht hat. Erzähle von deiner eigenen Erfahrung mit Jesus.
Ja.
Das, was Johannes hier macht, er erzählt seine eigenen Erfahrungen und dir gehört hat, was Jesus im Leben von Menschen bewirkt hat, unterschiedlichste Menschen. Ja, wenn wir uns die Personen anschauen, sind alle so unterschiedlich. Aber sie alle haben diesen Glauben an Jesus gefunden, weil sie seinem Wort vertraut haben und gemerkt haben, wenn ich seinem Wort vertraue, dann ist er treu zu seinem Wort. Diese Erfahrung, die kann jeder machen.
Liebe Zuhörer und Zuschauer, wir müssen zum Schluss kommen, obwohl das ein sehr spannendes Thema ist und bleibt. Jeder von uns wünscht sich doch einen noch stärkeren Glauben. Ich persönlich auch. Und meine Frage ist, die ich euch auch stellen möchte, Was könnte in unserem Leben so ein Auslöser dafür sein, dass unser Glaube noch intensiver wird? Denken wir gemeinsam darüber nach. Schreibt eure Kommentare. Das würde uns auch freuen. Liebe Carmen, darf ich dich bitten, dass du mit uns noch betest?
Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du so großartig bist, dass du allmächtig bist, dass du trotz deiner Allmacht dir nicht zu schade warst, hier auf diese Erde zu kommen, um für uns zu sterben und um uns zu dir zu holen. Danke, dass du nicht nur allmächtig bist, sondern dass du uns ganz persönlich begegnen möchtest, dass du da bist, dass du Wunder tust, die wir lesen können in der Bibel, dass du aber auch Wunder wirkst in unserem Leben, in unserem Herzen, dass du uns verwandelst, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Danke, dass du uns dabei begleitest, dass du uns hilfst, dass du uns siehst, dass du uns ansprichst und dass du dieses Wunder bewirkst. Hilf du, dass wir dafür offen sind, dass wir glauben, dass wir das annehmen und dass wir so ganz persönlich erfahren, wie du bei uns bist. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.